Die PULS-Lesereihe 2018. Anna-Sophia Meerwald.
Mittlerweile röchelt er nur noch. Sein Brustkorb bebt. Ich hole eine der rot-grün karierten Decken. Jetzt ist er überhäuft von 4 Lagen Stoff. Sein Röcheln ist immer noch zu hören. Er wischt sich den kalten Schweiß aus dem Gesicht. Eine Narbe von der Länge eines kleinen Fingers ziert seine Stirn. Ich drehe das Radio weiter auf. Es läuft der Herbst von Vivaldi. Festlichkeit lässt die beengende Kälte des kleinen Raumes erzittern. Die feuerrote Sonne blinzelt in unser dunkles Kabuff. Mein Vater ist hier geboren und nun stirbt er hier. 68 Jahre später. In einer kleinen 40 Quadratmeter Wohnung. Doch er wusste immer, wie er es nach mehr aussehen lassen konnte. Sein karger Raum war bis unter die Decke mit Regalen vollgehängt. So hat er sich durch sein ganzes Leben gezimmert. Hat versucht, Menschen wie ein Stück Holz zurechtzusägen. In der Schreinerei war er der eiserne Boss. Wies bei sich wie bei anderen keine Schwäche zu. Sein Gesicht beinahe makellos, die Augenbrauen in ständiger Aufruhr. Argwöhnisch kontrollierte er sein Umfeld. Was nicht in seinen quadratischen Schädel passte, wurde passend gemacht. Die Schlauen gingen, aber die Liebesbedürftigen blieben. Zu ihnen gehörte meine Mutter. Ich muss 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein, als Mama plötzlich in der Küche zusammenbrach. Bleich wie ein Porzellanteller krümmte sie sich am Fliesenboden. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und stand wie angewurzelt da. Oma kam in die Küche gehinkt und schubste mich beiseite. Sie muss den Aufprall gehört haben. Während wir auf den Notarzt warteten, begann Oma die zitronengelben Kacheln gegenüber der Spüle zu schrubben. Mama hat dort mit dem Kochlöffel leuchtend rote Spritzer verteilt. Ratatouille sollte es geben. Das war das Lieblingsessen von Papa. Eigentlich wollte er schon längst zum Essen hier sein, aber natürlich kam er zu spät. Oma hatte das Schrubben aufgegeben und nun war es still. So still, dass man die weißen Riesenhasen meines Vaters aus dem Garten kauen und verdauen hören konnte. Ich spürte, wie mir eine fürchterliche Einsamkeit den Rücken runterlief. Plötzlich wurde unsere Küche in rot-blaues Licht getaucht. Das Rettungsteam durchbrach unsere stille Andacht, zog mich von Mama weg und nahm sie mit. Ich sträubte mich, so stark und laut ich konnte. Doch Oma hielt mich fest im Arm. Ihre Hände widerten mich an. Die ledrigen Handinnenflächen waren mit Schwielen übersät. Über ihre Handrücken zogen sich dicke, dunkle Adern. Ihre Haut war fahl und voller feiner Risse. Wie ein zerknülltes Stück Papier, das man wieder glatt zu streichen versuchte. Mamas Hände dagegen waren weich. Seidig weich, wie einer dieser teuren Schals. Ihre Hände mussten für so viel hinhalten, mussten so viel aushalten. Immer wenn ich ihre Hand berührte, war es, als würden sich mir die Geheimnisse vergangener Zeiten offenbaren. Mit ihrer Hand an meiner Seite fühlte ich mich sicher. Es war ein Gefühl, das nur uns beiden vorbehalten war. An den Tag, als mein Vater und ich Mama aus dem Krankenhaus holten, kann ich mich noch gut erinnern. Der Geruch nach Verwesung und Verzweiflung, der sich in den Gängen staute, die grässlichen Nachrichten, die in den Gesichtern der Ärzte begraben lagen und diese mintgrünen Wände. Das alles hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Damals lag meine Mutter 8 Tage im Zimmer 301. 301. Diese Zahlen weiß ich bis heute. Sie waren aus dem gleichen mintgrün wie die Wände im Gang, hoben sich nur durch ihre weiße Umrandung ab. Mama hatte ein aufgeplatztes Magengeschwür, das gerade noch so operiert werden konnte. Damals wusste ich noch nicht, dass Papa daran schuld war. Dass er immer wieder neue Erklärungen für die Ärzte erfunden hat, um Mama weiterhin schlagen und dominieren zu können. Kurz bevor ich den Mut hatte, auszuziehen, habe ich sie gefragt, warum sie sich nicht einfach von ihm trennte. Sie schaute mich mit ihren meerblauen Augen fragend an. Wo soll ich denn hin? Dann sagte sie eine Weile nichts mehr. Außerdem, er würde mich doch niemals gehen lassen. Also willst du warten, bis er dich zu Tode geprügelt hat?« entgegnete ich. Sie drehte sich ins grelle Sonnenlicht und schloss die Augen. »Ich warte auf bessere Zeiten. Es geht alles vorüber, irgendwann.« Ich ließ meinen Kopf auf ihre zierliche Schulter fallen. Dann packte ich meine Sachen. Ein Jahr hörte ich nichts von meinen Eltern, bis mich an einem trüben Novemberabend mein Vater anrief. Er stotterte nur: »Die Mama hat sich umgebracht.« Dann legte er auf. Und jetzt, nach 9 Jahren, ruft er mich plötzlich wieder an. All die Jahre haben wir uns nicht gesehen, nur ab und zu Briefe geschrieben. Er klingt erschöpft. Ich solle mich um alles kümmern, mit ihm ginge es zu Ende. Widerwillig nahm ich den Zug in Richtung Vergangenheit, den ich seit der Beerdigung meiner Mutter nicht mehr betreten hatte. Da liegt er jetzt, zusammengekrümmt und abgemagert. Ich kann seine Rippenknochen zählen, wie sie stechen wie Stöcke aus seiner Haut hervor. »Der Herbst ist vorbei, was für ein super Wetter! 20 Grad sind heute angesagt«, flötet die Moderatorin. Mein Vater packt mich am Arm und zieht mich zu sich her. Seine Lippen formen Wörter. Ich mache das Radio mit einem Plopp aus, um ihn zu verstehen. Er schnauft schwer. Jedes Wort scheint ihn eine enorme Anstrengung zu kosten. »Anna, hör mal.« Er spricht langsam und matt. Plötzlich wird sein Blick glasig und schweift ab. Ich spüre, wie der Druck an meinem Handgelenk nachlässt und er zurück in sein Kissen sinkt. »Was denn?« Ich schüttle seine Hand, weil ich plötzlich ahne, dass es etwas Wichtiges ist. »Damals, das mit Mama.« Er schaut mich durchdringend an. Ich weiche seinen Blick aus, dafür hasse ich mich. Lange genug habe ich mich von ihm einschüchtern lassen. Jetzt ist Schluss. »Ja, sag schon.« Er kratzt sich am Kopf, als würde er seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen wollen. Dann holt er diesen Satz heraus, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn je hören würde. »Das mit Mama war ich. Es war ein Unfall. Ich habe sie gestoßen und sie ist die Treppe runtergefallen.« Er stockt. Selbst jetzt war er so kalt, dass er in der größten Hitze erfrieren würde. Ich kann meinen Ohren nicht trauen, weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will ihn schütteln, will schreien, will aus dem Fenster springen, will so viel, aber kann nichts tun. Er nutzt meine Sprachlosigkeit und sagt: »Ich hab doch nur noch dich. Du hättest mich sonst auch noch verlassen.« Ich ziehe meine Hand energisch aus seiner zurück und lasse mich auf den Dielenboden sinken. Wie gern hätte ich jetzt seine Hand gegen die meiner Mutter getauscht. Plötzlich ist es unheimlich still. Kein Röcheln mehr. Ich schieße hoch. »Papa, nein, das ist nicht fair!« schreie ich. Das ist ihm schon egal. Ich japse nach frischer Luft und renne in den Garten. Auf dem Kirschbaum krähen die Raben. Ich werfe Gartenschaufeln nach ihnen. »Scheiß, Geheimnisse!« brülle ich bei jedem Treffer. Am liebsten würde ich Papa jetzt mit all seinen Geheimnissen unter seinen Regalen begraben. Wer weiß, was er sonst noch alles für sich behalten hat.